HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Díaz. In der Kulturlust blicken wir schon ein wenig zurück auf das Jahr 2015. Ein sehr bewegendes Jahr auch und gerade für die Kultur. Auch deswegen organisiert die Caricatura-Galerie in Kassel den etwas besonderen Jahresrückblick. Mit Bildern von Cartoon-Zeichnern. Martin Sonntag ist der Geschäftsführer der Galerie für komische Kunst in Kassel.
Als erstes sollen die zum Lachen anregen oder die Sachen zum Lachen anstiften. Das tun sie in der Tat. Manche regen zum Nachdenken an, das sollen sie auch. Aber wir sehen, dass in diesem Jahr durch die politische Gesamtlage, die wir haben und die Ereignisse, die Stimmung ein bisschen ernster geworden ist, ein bisschen politischer.
Welche Cartoons bei dieser Ausstellung konkret gezeigt werden, wie die Karikaturisten und Zeichner die vielen Krisen in diesem Jahr gesehen haben, darüber spricht Martin Sonntag in dieser Ausgabe der Kulturlust. Ein weiteres Thema der Sendung, der Film Bridge of Spies, der neue Film von Steven Spielberg. Die Sendung Kulturlust in HR Info. Zuerst werfen wir aber einen Blick auf den politischen Populismus. Eine Ausstellung in der Kunsthalle Wien beschäftigt sich mit diesem Phänomen und versucht es mit künstlerischen Mitteln begreiflich zu machen. Denn eins ist klar: Der politische Populismus zeigt sich nicht nur auf der Straße, er greift auch immer stärker zu modernen Methoden, zu den sozialen Medien zum Beispiel. Er passt sich der aktuellen Werbeästhetik an und inszeniert sich so als moderne Zeiterscheinung. Dazu gehören Politiker, die rappen, speziell auf Jugendliche abgestimmte YouTube-Filme oder auch Popkonzerte. Die Ausstellung in Wien richtet den Fokus auf diese neue Darstellungsformen ganz alter Ideen. Ralf Borchert hat die Ausstellung Politischer Populismus in Wien besucht.
Der Künstler Erik van Lieshout rückt dem Populismus mit der Bohrmaschine zu Leibe. Der Niederländer baut in der Kunsthalle Wien aus unzähligen Holzpaletten ein Flüchtlingswohnzimmer, wie er sagt. Gezeigt werden zwei Videoarbeiten, Interviews, die van Lieshout mit Flüchtlingen geführt hat.
Ich bin selbst auch ein Populist, sozusagen. In dieser Arbeit zum Beispiel geht es echt auch um, wie viel ich die Leute bezahlen, um mitzuarbeiten für den Film. Ein Screen ist über einen Asylsucher aus Afrika und der redet mit mir, der will eigentlich 500 Euro haben für ein Interview und ich finde eigentlich 50 genug.
Am Ende einigen sich Künstler und Flüchtling auf 250 Euro. Und der Betrachter verlässt das Videosetting mit der gleichen Beklemmung, die die Flüchtlingskrise insgesamt auslöst, zwischen Mitgefühl und Abwehr, Hilfsbereitschaft und Überforderung. Die Flüchtlingskrise ist nur ein Aspekt, der diese Ausstellung aktuell macht, sagt Kunsthallendirektor Nikolaus Schafhausen. Schließlich ist politischer Populismus alles andere als neu.
In anderen Ländern, die nicht demokratisch regiert sind, spricht man eher von Propaganda. Aber es ist ein demokratischer Politikstil, der vor allem seit der Jahrtausendwende unser Leben und unser Denken beeinflusst hat. Das hat auf jeden Fall die Politik und die Regierung nicht nur in den kleineren europäischen Ländern beeinflusst.
Schafhausen will zum einen zeigen, wie sich die Politik zunehmend popkultureller, auch künstlerischer Methoden bedient, um schlichte Parolen, Ressentiments gesellschaftsfähig zu machen. Und wie die Kunst umgekehrt versucht, sich selbst der Mechanismen des politischen Populismus zu bedienen, um diesen zu entlarven. Natürlich passt das Thema gerade nach Österreich, wo die rechtspopulistische FPÖ bei allen Landtagswahlen deutlich zugelegt hat, sagt Schafhausen. Er wohnt selbst im Wiener Stadtteil Favoriten und erlebt dort seit Jahren die Parallelgesellschaften eingewanderter Serben, Kroaten, Bosnier, Albaner und nun auch neuer Flüchtlingsgruppen.
Das ist ein völlig anderes Wien. Dieses parallele Leben außerhalb der Tourismuszonen äußert sich dann nicht in Anschlägen auf Asylantenheime wie durch irgendwelche Extremisten in Deutschland, sondern dadurch, dass quasi die gesellschaftliche Mitte sich in einer rechten Partei, einer absolut aliberalen Partei, wiederfindet, der FPÖ. Es ist ein softer Rassismus im Alltag einfach gegeben.
Der kurdisch-türkische Künstler Ahmet Ögüt zeigt neue Installationen aus seiner Serie der Nail Houses. Häuser, deren Bewohner sich etwa in China weigern, Großbauprojekten zu weichen.
It's kind of symbolizing the resistance.
Es symbolisiert den Widerstand Einzelner, nicht nur in China, auch in Istanbul, in den USA oder Brasilien, sagt Ögüt. Einzelne Häuser, die mitten in Großbaustellen stehen bleiben, werden zu Ikonen des Widerstands gegen Konzerne und Regierungen. Das zeigt, wie viel Macht individueller Widerstand entwickeln kann. Nicht alle Arbeiten überzeugen als Kommentar zum Thema Populismus. Es sind eher Thesen, die nebeneinander stehen. Doch sehenswert, anregend ist diese Schau.
Ralf Borchert über die Ausstellung Politischer Populismus in der Kunsthalle Wien. Die Ausstellung geht bis zum 7. Februar. Auch Karikaturisten beschäftigen sich mit den Auswüchsen des politischen Populismus, aber nicht nur damit. Gerade in diesem Jahr war es für sie nicht leicht. Stichwort Attentat auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Das war in Paris im Januar dieses Jahres. In der Caricatura-Galerie in Kassel eröffnet am kommenden Freitag eine Ausstellung mit den besten Cartoons von 2015. Martin Sonntag ist der Geschäftsführer der Caricatura und ich habe ihn gefragt, welchen Einfluss die vielen Krisen und Attentate auf die Zeichner hatten.
Ja, dieses Jahr war eindeutig nicht nur für die Karikaturen schwieriges Jahr, wir leben in bewegten Zeiten. Im Januar 2015 war natürlich die Karikatur oder die Satire das Hauptangriffsziel, obwohl da mal gerne vergessen oder unterschlagen wird, dass auch in Paris gleichzeitig ein jüdischer Supermarkt überfallen wurde. Also auch da schon klar war, es geht nicht nur um Satire bei diesen Attentaten, bei diesen terroristischen Vorgängen. Da schwebte damals ja schon ein rein auch antisemitischer Hintergrund mit. Und das erleben wir jetzt gerade zurzeit in Paris wieder. Es geht nicht nur um die Satire dabei, es geht um die freiheitliche Ordnung, die wir hier haben, um die westlichen Werte, die wir vertreten, die wir aber auch mit Kunst und mit Satire vertreten und auch verteidigen wollen.
Wie hat sich denn dieses Attentat vom Januar auf Charlie Hebdo auf die Arbeit der Karikaturisten ausgewirkt? Sind die vorsichtiger geworden? Gab es allgemein hingesprochen eine stärkere Zurückhaltung gegenüber religiösen Gefühlen oder Religion im Allgemeinen?
Na, zuerst muss man sagen, es war ein großer Schock für alle. Das musste erstmal ein bisschen verdaut werden. Und nach der ersten Welle, nachdem man erstmal begriffen hat, was überhaupt los war, gab es auch unterschiedliche Reaktionen. Jeder ist anders gestrickt. Die Grundhaltung bei den meisten, auch bei uns Ausstellungsmachern, bei Verlagen, bei Zeitungsredakteuren, so wie wir es mitverfolgen konnten, war und ist auch heute noch, wir machen weiter wie bisher. Wir müssen auch so weitermachen wie bisher. Wir können uns nicht beschränken und uns irgendwie reglementieren. Aber es gibt auch keinen Grund, jetzt gezielt, was von uns oft gefordert wurde, jetzt gezielt Mohammed-Karikaturen zu zeigen, beziehungsweise die Zeichner zeichnen zu lassen. Diese Haltung wird auch nicht weiter verfolgt.
Das Attentat auf Charlie Hebdo hat ja die gesellschaftliche Debatte um Satire, um Karikatur, sagen wir mal, in den Fokus gestellt. Darf Satire, darf die Karikatur alles, wie Kurt Tucholsky einmal gesagt hat?
Ja, Satire darf alles, Satire muss auch alles. Ich glaube, Oliver Maria Schmidt war es, der gesagt hat, Satire darf alles außer langweilig sein. Aber was Satire nicht darf, da gibt es natürlich auch wieder eine kleine Einschränkung, was Satire nicht darf, steht in unserem BGB, das steht in unseren Gesetzen. Also wenn wir im Bereich von Verleumdung sind, wenn Privatsphären verletzt wären, dafür stehen eine Reihe von Urteilen und Unterlassungsklagen, wo Satire die Grenzen aufgezeigt wurde. Und wo die Grenzen der Satire sind, das kann dann immer noch ein Gericht entscheiden oder die Gerichtsbarkeit, die Gesetze, die wir hier haben, das können nicht Terroristen entscheiden.
Jetzt lassen wir mal diese Debatte oder diesen Teil der Debatte beiseite. Was für Karikaturen stellen Sie denn aus?
Die besten natürlich, die besten, die in diesem Jahr entstanden sind. Und natürlich ist Charlie Hebdo ein Thema, natürlich ist auch die aktuelle Anschlagsserie ein Thema. Aber darüber hinaus ist in diesem Jahr noch sehr viel anderes passiert. Denken wir an die FIFA, an den DFB-Skandal 2006, Stichwort. Immer wieder ist Berlin-Brandenburg, der Flughafen, ein Thema. Griechenland hat uns sehr beschäftigt in diesem Jahr. Auch die VW-Schönrechnungsaffäre. Pegida ist ein Thema. Also es war sehr viel los in diesem Jahr und das spiegelt sich auch in der Ausstellung wieder. Es ist sehr abwechslungsreich. Mhm.
Karikatur will ja meistens etwas auch aussagen. Also die Autoren, die das machen, erfüllen die ausgestellten Karikaturen dieses Kriterium?
Ja. Als erstes sollen sie zum Lachen anregen oder die Sachen zum Lachen anstiften. Das tun sie in der Tat. Manche regen zum Nachdenken an, das sollen sie auch. Andere sollen einfach nur Spaß machen, weil es sind auch ganz allgemeine Cartoons in diesem Jahr entstanden. Also Witze über die Liebe, über Beziehungen. Auch das gehört zu unserem Leben dazu und auch da wollen wir Spaß haben. Aber wir sehen, dass in diesem Jahr durch die politische Gesamtlage, die wir haben und die Ereignisse, die Stimmung ein bisschen ernster geworden ist, ein bisschen politischer. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass da auch ein bisschen eine andere Haltung in einigen Zeichnungen zu sehen ist, die politischer geprägt ist.
Damit haben Sie auch definiert, wie Sie die Kriterien angelegt haben, um die Karikaturen auszusuchen, die Sie ausgestellt haben. Also Sie wollen schon ein breites Spektrum darstellen von dem, was in diesem Jahr geschaffen wurde.
Das ist richtig. Es sollen möglichst viele, wenn nicht gar alle Themen des Jahres behandelt und verhandelt werden. Es wird die Schwerpunkte geben auf den Attentaten, die wir erlebt haben. Aber es wird natürlich auch eine Stilvielfalt geben. Mit 80 Zeichnern, die in der Ausstellung vertreten sind, gibt es natürlich auch einen bunten Mix an verschiedenen Stilrichtungen und Herangehensweisen an die Themen.
Sonntagssatire soll ja witzig sein, soll übertreiben, muss übertreiben, das ist Ihr Wesen. Haben Sie denn einen Lieblingskarikaturisten bzw. eine Arbeit, von der Sie sagen würden, wow, die hat mich umgehauen, die musste unbedingt dabei sein bei dieser Aufstellung?
In diesem Jahr gibt es mehrere, die ganz hervorragend sind. Und nicht ganz umsonst ist die Titelzeichnung von Tom, die auf den Plakaten zu sehen wird, die sich mit der Flüchtlingsdebatte auseinandersetzt, ein ganz hervorragender. Aber
was sieht man denn da auf diesem Plakat?
Man sieht rettende, um Rettung flehende Menschen, die in einem Meer schwimmen und ein Rettungsboot mit zwei Rettern und einem Rettungsring versucht da zu retten, was zu retten ist. Aber Obacht, der eine sagt, warten Sie, der da hinten hat ein Diplom. Das heißt, man sieht sich tatsächlich in einer Hand, wird ein Diplom in die Hand gereckt. Also Kritik an der ganzen Flüchtlingsdebatte. Man muss aber sagen, der Lieblingscartoon des Jahres ist einer, da geht es um Pegida und einen aufkommenden Neonazismus, den wir hier, oder Neonazitum, was wir in Deutschland vorfinden. Und auch da gibt es ganz menschliche Zusammenhänge. Die Neonazi-Frau verlässt den Neonazi-Typen und im Rausgehen schmeißt sie ihm noch einen Satz in den Kopf. Und den Rassismus habe ich dir auch nur vorgetäuscht.
Schön. Das ist Ihr Lieblingscartoon.
Das ist mein Lieblingscartoon des Jahres.
Martin Sonntag war das Geschäftsführer der Galerie für komische Kunst in Kassel, die Caricatura. Dort wird am kommenden Freitag um 19.30 Uhr werden die besten Cartoons des Jahres 2015 gezeigt. Die Aufstellung geht bis zum 6. März. Herr Sonntag, ich danke Ihnen für die Info.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
HR Info. Kulturlust.
Auch der heutige Kulturtipp beschäftigt sich mit Terror. Es ist ein Theaterstück, das derzeit auf dem Spielplan des Frankfurter Schauspiels steht und von Intendant Oliver Riese inszeniert wird. Tippgeberin ist die Direktorin des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt, Susanne Gensheimer.
HR Info. Kulturtipp.
Das Thema ist hochaktuell. Es geht darum, dass ein Soldat der Luftwaffe ein Flugzeug abgeschossen hat, das entführt worden war von Terroristen, mit der Drohung, dieses Flugzeug in ein Fußballstadion zu stürzen. Und dieser Soldat der Luftwaffe hat dieses Flugzeug in der allerletzten Sekunde abgeschossen, um 70.000 Leute zu retten, hat aber dafür die 164 Insassen des Flugzeugs auf dem Gewissen und steht jetzt vor der Verurteilung zu lebenslänglicher Gefängnisstrafe. Der besondere Clou an diesem Stück: das Publikum bekommt, bevor das Stück beginnt, so ein kleines Gerät, mit dem es abstimmen kann. Und zum Schluss entscheidet eben nicht der Richter über die Verurteilung, über Verurteilung oder Nichtverurteilung, sondern das Publikum soll entscheiden. Dieses Stück und die Art, wie Oliver Riese das inszeniert hat, hat den einzelnen Besucher dazu herausgefordert, darüber selbst nachzudenken. Wie würde man selbst urteilen und was ist die eigene Haltung zu so einer Thematik? Und das fand ich wirklich unglaublich geschickt von Oliver Riese gemacht, dass man im Theaterstück eben nicht nur einfach drin sitzt und einen entspannten Abend hat, sondern dass man sich wirklich mit dem Inhalt des Stücks und auch mit der moralischen, mit der ethischen Dimension beschäftigt.
Theater zum Nachdenken und brandaktuell. Das Theaterstück Terror von Ferdinand von Schirach, derzeit auf dem Spielplan des Frankfurter Schauspiels. Ein Kulturtipp von Susanne Gensheimer, Direktorin des MMK Frankfurt. Nicht nur Zeichnungen und Karikaturen können Geschichten erzählen, auch eine Brücke kann es. Zum Beispiel die Glienicker Brücke, die Berlin mit Potsdam verbindet. Hier wurden bis 1986 US-amerikanische und sowjetische Spione zwischen dem kapitalistischen Westen und dem sozialistischen Osten ausgetauscht. Es war die Zeit des sogenannten Kalten Krieges. Hollywood-Star-Regisseur Steven Spielberg hat darüber einen Film gedreht. Bridge of Spies, die Brücke der Spione, ist die Geschichte dieses Agentenaustausches zwischen Ost und West. Jan Tussing sagt uns, ob es sich lohnt, dafür ins Kino zu gehen.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Wir befinden uns in einem Krieg. Zurzeit wird dieser Krieg nicht mit Waffen geführt, sondern mit Informationen.
Im Jahr 1957 ist der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt. Die USA und die Sowjetunion stehen immer wieder gefährlich nah vor einem atomaren Schlagabtausch. Spione beider Staaten versuchen, wichtige Informationen über den Gegner zu erfahren. In dieser Zeit gelingt den USA die Verhaftung des Sowjetagenten Rudolf Abel. Der verweigert jedoch jegliche Zusammenarbeit und bekommt einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. James Donovan, gespielt von Tom Hanks. Donovan gerät für seine Arbeit in öffentliche Kritik. Wie kann er nur einen feindlichen Agenten verteidigen? Als schließlich ein US-Pilot in der Sowjetunion festgenommen wird, soll Donovan den Austausch moderieren und muss dafür nach Ost-Berlin reisen.
Der Regisseur.
Steven Spielberg ist mit Filmen wie Der Weiße Hai, E.T. und Minority Report bekannt fürs Action-Kino. Gleichzeitig interessieren den Amerikaner auch europäische Themen, wie man anhand von Filmen wie Schindlers Liste, München oder Der Soldat James Ryan sehen kann. Mit Bridge of Spies spielt Spielberg wieder Historiker. Diesmal geht es ihm um die wichtige und aktuelle Botschaft, dass man auch in Kriegszeiten seine Ideale nicht aufs Spiel setzen darf. Weil die USA dem sowjetischen Spion keinen ehrlichen Prozess machen will, riskiert sie, ihre demokratischen Werte zu verraten. In Zeiten von Guantanamo und dem Krieg gegen den Terror könnte diese Botschaft nicht aktueller sein.
Die Schauspieler.
Tom Hanks spielt den etwas langweiligen, aber standhaften Versicherungsjuristen James Donovan, der den undankbaren Auftrag übernimmt, einen bereits überführten sowjetischen Spion zu verteidigen. Was ihm eigentlich nur pro forma aus gesetzlichen Erfordernissen angetragen wird, mündet in einen Feldzug gegen seine nationalistischen Landsleute, die dem Spion keinen fairen Prozess gönnen. Donovan wird zwar als ein moralistischer, aufrechter Mann dargestellt, aber Tom Hanks verleiht ihm dennoch keine wirkliche Tiefe. Das liegt daran, dass trotz der zweistündigen Länge nicht genug Zeit ist, Hanks Charakter zu vertiefen. Hanks Gegenspieler ist der Spion Rudolf Abel, gespielt von Mark Rylance. Rylance verleiht seiner Figur etwas Mysteriöses, Abgründiges und trägt so zu der düsteren Stimmung des Films bei.
Sehenswert?
Bridge of Spies ist ein cineastisches Highlight. Spielberg gelingt es, die Zeit des Kalten Krieges authentisch wieder aufleben zu lassen. Die Szene des Mauerbaus in Ost-Berlin vor den Ruinen des Zweiten Weltkriegs bleibt eindrücklich in Erinnerung. Überhaupt sind die Bilder und die Kameraführung mal wieder nichts Geringeres als spektakulär. Das Einzige, was man dem Meister Hollywoods vielleicht vorwerfen könnte, ist, dass er eigentlich zwei Filme erzählt. Den unfairen Gerichtsprozess gegen den sowjetischen Spion und den Austausch der Agenten auf der Glienicker Brücke. Es ist etwas viel reingepackt, aber trotzdem bleibt Bridge of Spies atemberaubend bis zum Schluss. Im neuen Spielberg-Film steckt alles, was Hollywood zu bieten hat. Einfach ganz großes Kino.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Der Film Bridge of Spies von Steven Spielberg ab diesem Donnerstag im Kino. Was wären Filme ohne die entsprechende Filmmusik? Es gibt wahre Meisterwerke der Filmmusik und diesem Genre widmet sich das Festival Crash, die Biennale für moderne Musik, und zwar bis zum 29. November. Ziel dieser Biennale ist es, die zeitgenössische Musik aus der Spezialistenecke zu holen und sie einem breiten Publikum zu präsentieren. Martin Grunenberg mit einem Ausblick auf das Festival, das mit einem richtigen Paukenschlag eröffnet wird, mit Richard Strauss und Also sprach Zarathustra aus dem Film 2001, Odyssee im Weltraum.
Es ist der Flug eines Knochens, der uns von den Anfängen der Menschheit ins Zeitalter der Raumfahrt katapultiert. Mit einer genialen Überblendung gelangt Stanley Kubrick von einem simplen Werkzeug zur Eroberung außerirdischer Welten. Es gibt wenige Szenen in der Filmgeschichte, bei denen Bild und Musik so beeindruckend verschmelzen. Ganz freiwillig hat George Ligeti mit seiner Musik den idealen Klang für die unendlichen Weiten in Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum geliefert. Das HR-Sinfonieorchester und das SWR-Vokalensemble präsentieren die Musik zu diesem Film-Epos live in der Alten Oper Frankfurt. Und damit wird das Festival gleich mit einem Paukenschlag eröffnet. Das sieht auch das Publikum so, denn Karten gibt es für diesen Abend leider keine mehr. Images of Sound ist der Titel dieser Biennale und sie fragt nach dem Verhältnis von Musik und Film, von Klang und Bild. Welche Klangfarben muss man mischen, damit einem Hören und Sehen vergeht? Gibt es Bilder, die Musik zeigen? Fragen wie diesen nähert sich das Festival von ganz unterschiedlichen Seiten. Zum Beispiel mit der neu komponierten Filmmusik von Johannes Karlitzke zu dem Stummfilmklassiker Die Weber, die das Ensemble Modern im Staatstheater Darmstadt spielen wird. Oder in Friedrich Zerhas Kaintate, in der aus Gedichten, Musik und Fotografien ein ganz besonderes Wienbild entsteht. Wirklich unerhört und ungesehen sind die Musikfilme, bei denen vier Filmemacher mit vier Komponisten zusammengearbeitet haben, um Ton und Bild auf eine ganz neue Art zu verbinden. Das Ensemble Modern wird diese vier Uraufführungen in Hanau vorstellen. Und nicht zuletzt wird darüber nachgedacht, wie neue Musik und Film sich wirkungsvoll ergänzen können. In Wiesbaden und Darmstadt lädt ein Symposium zum Austausch darüber ein. Um neue Welten zu entdecken, muss man übrigens nicht mit dem Raumschiff die Erde verlassen. Das hat der Komponist Helmut Lachenmann bewiesen, der mit viel Entdeckerlust und mit der Fantasie als Stirnlampe auf dem Kopf tief in den Mikrokosmos der Töne vorgedrungen ist. Konsequent hat er Spielgewohnheiten und Hörerwartungen hinterfragt und damit das Ausdrucksspektrum der Musik entscheidend erweitert. Zum 80. Geburtstag feiert das Festival Crash Helmut Lachenmann nicht nur mit der Aufführung einiger Werke, es feiert mit Helmut Lachenmann persönlich. Und darauf freuen sich stellvertretend für das HR-Sinfonieorchester und das Ensemble Modern Michael Traub und Roland Diri.
Zunächst mal, Herr Diri, sind wir sehr stolz, dass Helmut Lachenmann zu seinem 80. Geburtstag am Tag seines Geburtstags nach Wiesbaden kommt und das gemeinsam mit unseren beiden Ensembles feiern wird. Wir haben für ihn einen Abend vorbereitet, wo wir drei seiner wichtigsten Werke spielen werden.
Das Konzert in Wiesbaden wird ein ganz ungewöhnliches Konzert sein in der Aufstellung. Sie haben ein Orchester um das Publikum, Sie haben eine Bühne mit dem großen HR-Sinfonieorchester und Sie haben eben zum Schluss dann mit Schwankungen am Rand ein Werk, das von der Klanglichkeit her ganz ungewöhnliche Ansätze bietet.
Ein Gespräch mit Helmut Lachenmann und das Geburtstagskonzert mit seinen Werken findet am Freitag in Wiesbaden statt. Andere Werke kann man im Holzhausen Schlösschen und im Lab in Frankfurt hören.
Martin Grunenberg über das Festival Crash, das sich ab diesem Donnerstag der Filmmusik widmet. Und das war auch schon die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.